Regisseur Marvin Krehn erzählt uns heute, wie furchtlos man sein muss, um Horrorfilme zu drehen. Und Sängerin Lea verrät uns, welche Doku sie zuletzt beeindruckt hat. Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hadne Tesfay und Jörg Thaddäus. Jede Woche sprechen wir hier mit interessanten Menschen über wichtige Neuerscheinungen, ewige Lieblingsserien und das Netflixen an sich. Über das, was sie antreibt und das, was uns alle bewegt. Netflix-Woche, der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und Jörg, ich freue mich sehr, diese Ausgabe mit wirklich schönen Nachrichten beginnen zu können. Nämlich einer meiner absoluten Lieblingscomedians, Kevin Hart, wird bald in einer neuen, ich möchte nicht sagen Komödie zu sehen sein, weil es ist keine richtige Komödie, Fatherhood. Ich glaube, da muss man auch schon ganz schön heulen und so ein bisschen dicke Klöße im Hals wegdrücken. So.
Aber das ist ein Vater, ne?
Der, ja, der, genau. Es geht um einen Vater, der seine Ehefrau verliert und eben entsprechend auch die Mutter seines Kindes. Und diese Tochter, es ist eine Tochter, alleine großziehen muss. Es geht dann so um die Hürden und die Schwierigkeiten, die er dabei hat. Und das ist schon so, aua, ein bisschen auch, aber halt auch Kevin Hart-mäßig sehr, sehr lustig. Und ich freue mich für ihn, weil ich schon länger das Gefühl habe, dass er gerne auch ernste Rollen spielt. Will, wobei wir beiden ihn halt sehr in dieser lustigen Funktion mögen, oder?
Ja, ich mag ihn als Hysteriker,
ja.
weil er ich habe ihn mehrfach in Talkshows gesehen, bei Jimmy Fallon beispielsweise, wo so ein Junge in so einem Pfadfinderklamotten aus Australien ganz fürchterliche Tiere mitbringt, so Schlangen und sowas alles und eine, glaube ich, ziemlich entsetzliche Spinne und Kevin Hart rennt davon weg, versteckt sich in der Bühnendeko und eigentlich tut er das Normale, finde ich.
Ja.
Aber wenn man im Fernsehen sitzt, traut man sich das ja plötzlich nicht mehr. Denkt man sich, oh nee, ist ganz interessant. Fühlt sich bestimmt toll an, so eine extrem giftige Schlange. Dann habe ich gesehen, wie er auch mit Jimmy Fallon in der Achterbahn gefahren ist, ohne das zu wollen.
Glaube ich, legendär. Es ist einfach so legendary, dieser Skit. Also wenn ihr ihn nicht kennt, dann bitte jetzt sofort auf YouTube gehen und nachgucken. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Views dieses Video schon hat, ne?
Aber auch dieses Geschrei.
Ja.
Und das, ich glaube, Kevin Hart ist 1978 geboren. Das heißt, er ist jetzt in einem Alter, wo man einfach auch wieder dazu stehen kann, dass man total Angst hat in der Achterbahn und da überhaupt nicht mitfahren möchte. Also ich würde schon gar nicht einsteigen, aber,
ja.
aber er macht es ja dann halt auch und es ist einfach herrlich furchtbar, wie ihm der Schreck im Gesicht steht. Ich glaube, er schreit auch an verschiedenen Stellen.
Sehr laut, sehr schrill. Und ich weiß auch irgendwie, dass du, Jörg, so eine komische Faszination mit Menschen hast, die vor allen Dingen mit Männern hast, die so ganz hoch und schrill schreien können. Das ist dir ja auch bei Matthias Schweighöfer vor ein paar Wochen schon so aufgefallen, wenn Männer so ganz, ganz schrill schreien können. Also dann macht das was mit Jörg, was ich immer sehr sympathisch finde.
Ich mag das einfach, wenn Männer wie Frauen aus der Schiene springen. Wenn man ihnen anmerkt, das geht ihnen jetzt definitiv alles zu weit und über die Hute, das ist herrlich. Und Kevin Hart ist halt jemand, der dann auch darauf so reagiert, wie ich mir das immer wieder vorstellen kann, wie ich es selbst in Alarmsituationen erlebt habe, nämlich mit so einem Spott, so einer Griesgrämigkeit, das ist aber nur so eine ganz dünne Firnis über der absoluten Katastrophe, über dem absoluten, ich raste hier aus, ich halte das alles nicht aus. Das macht mich alles fertig, was ihr hier macht.
Also das ist ja aber auch so ein bisschen Kevin Harts, ich sag jetzt mal Stick, weil mir kein besseres Wort einfällt, aber das ist Stick so, ne? Dass er diesen wirklich sehr ängstlichen Mensch spielt. Darum geht es auch viel in seinen Specials, die ihr übrigens auch alle auf Netflix sehen könnt. Und wie gesagt, Fatherhood, dafür muss man gucken, wo man gerade so in seinem monatlichen Zyklus steht. Ich glaube nicht, dass man den so gucken kann, wenn es einem gerade alles irgendwie zu viel ist, weil der, wie gesagt, schon sehr traurig ist und einem so schon sehr ans Herz geht. Aber außer Kevin Hart sind da einfach wirklich viele tolle Schauspieler noch mit dabei. Alfre Woodard ist da dabei, DeWanda Wise ist dabei, Anthony Carrigan, Paul Reiser und Lil Rel Howery. Lil Rel Howery, den habe ich vor kurzem erst in Bad Trip gesehen, wo ich sehr über ihn lachen musste und ich habe ihn gerade am Wochenende in einem Film gesehen, den ich in Vorbereitung auf das Interview, das wir jetzt gleich führen, gesehen habe. Lil Rel Howery spielt nämlich in Get Out mit und ist da auch in diesem Zusammenhang The Comic Relief. Und mit Get Out sind wir, wie gesagt, schon bei unserem heutigen Thema, nämlich Horrorfilme.
Horrorfilme, und dazu werden wir sprechen mit einem Mann, der in seine Karriere eingebogen ist mit dem Horrorfilm Rambock. Das ist ein Zombie-Film aus dem Jahr 2010, der dann nachgelegt hat mit dem Film Blutgletscher im Jahr 2013. Das sind alles schon viel beachtete Filme gewesen, vor allen Dingen auch der Film Rambock schon alleine. Und jetzt mittlerweile wissen wir aber natürlich über Marvin Krehn, dass er Regisseur war bei der ersten Staffel von 4 Blocks.
Mhm. Und jetzt in der zweiten und dritten Staffel war er dann als Executive Producer am Start. Außerdem hat er zum Beispiel bei Freud federführend mitgewirkt. Und er ist jetzt bei uns im Interview. Herzlich willkommen, Marvin Krehn.
Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf und mit euch verbunden bin und ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern darf.
Hallo, wir haben in dir einen absoluten Horrorfilm-Experten und aber auch Aficionado, also einen Fan. Was um Himmels Willen fasziniert dich am Horror-Genre, jetzt erstmal ganz im Allgemeinen, so sehr, dass du im Grunde genommen deine Karriere damit angefangen hast?
Ja, das ist hat viel mit dem Werdegang zu tun. Aber eins vorweg, ich selber gucke keine Horrorfilme. Ich mag sie gern.
Echt? Okay, dann musst du gleich mal erklären, wo da der Unterschied ist.
Der Unterschied ist der, dass ich gerne das Fürchten lehre, als mich zu fürchten. Aber nichtsdestotrotz habe ich bis zu einer gewissen Zeit sehr viel Horror geguckt und geschaut und studiert und recherchiert und auch als Kind natürlich und als Teenager und als Jugendlicher, da war das eine andere Zeit, da war das halt das gemeinsam Fürchten mit den Kumpels, Halloween schauen und The Killers oder was weiß ich, Carpenter-Filme, das war das große Vergnügen, gemeinsam zu gruseln. Da kommt wahrscheinlich auch so eine Urbegeisterung von mir schon auch mit, aber je älter man wird, desto schwächere Nerven hat man. Also jetzt so freiwillig mir einen Horrorfilm anzuschauen, wenn das nicht wirklich beruflich ist, bedingt ist, würde ich nicht tun.
Aber Marvin, würdest du dir oder überlegst du dir, wen du das fürchten lässt? Weil ich mich gerade frage, würdest du jetzt beispielsweise in deiner Wiener Nachbarschaft in die nächste Feuerwache gehen und sagen, so Freunde, ich habe euch mal einen Horrorfilm mitgebracht, wo du weißt, diese Leute gucken sich die ganze Zeit sehr gruselige Sachen an. Wäre das schwerer, die das fürchten zu lernen oder funktioniert das universal?
Das Gruseln funktioniert, denke ich mal, universal, weil es, ja, wenn man so will, Knöpfe drückt, auf die jede Grundpsychologie oder jede Psychologie jedes Menschen irgendwie reagiert. In meinen Anfängen, nachdem ich Rambock gemacht habe, der war ziemlich erfolgreich und dann bin ich so von Filmproduzenten eingeladen worden nach Hollywood und habe dann so Gespräche geführt mit Produzenten. Und da blieb mir ein Satz total hängen von so einem Producer, von Sam Raimi, der großartige Horrorfilme gemacht hat wie Tanz der Teufel. Und der Produzent sagt, so what we are searching for are 90 minutes with 16 scares and jumps. Und genau so wird das ausgerechnet. Also in den 90 Minuten muss man sich 16 Mal erschrecken. Und das läuft dann schon nach einem gewissen Mechanismus und nach einer gewissen nach einem gewissen Rezept, so wie es die Amerikaner halt machen. Ja. Da gibt es natürlich auch viele Unterschiede. Es gibt einen europäischen Arthouse-Horrorfilm oder sowas wie Get Out, das fast ja wie eine Art soziopolitisches Drama eingehüllt in einen Horrorfilm ist.
Wir sprechen ja gleich nochmal über diese Timings beim Horror, weil ich stelle mir das ähnlich wie so in der Comedy vor, dass es da einfach, wie du ja schon gesagt hast, so eine zeitliche Abfolge gibt, dass es da auch ein richtiges Handwerk gibt. Bevor wir darüber sprechen, lass uns nochmal ganz kurz darüber reden, worum es in Rambock geht. Magst du das mal kurz erklären?
Ja, Rambock war ein kleiner Horrorfilm, den ich nach meiner Studentenzeit gemacht habe, um ganz wenig Geld. Rambock ist war sozusagen in diesem ganzen Zombie-Kanon einer der ersten Vorreiter. Also das war noch im 2008er Jahr, kam der raus. Da gab's Walking Dead und sowas alles noch nicht. Das war alles noch in den Kinderschuhen. Und das ist die Geschichte von Michael, der nach Berlin fährt, ein Österreicher, dessen Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, die in Berlin lebt. Und er versucht sozusagen, sie nochmal zur letzten Aussprache zu bringen. Und möchte in ihre Wohnung und die ist nicht da. Und just in dem Moment bricht die Zombie-Apokalypse in Berlin aus. Und er ist sozusagen in der Wohnung seiner Freundin eingesperrt, zusammen mit einem Handwerker, weil sie dort gerade Handwerkerarbeiten gemacht haben, ein junger Teenie, der fesche Theo Trebs, mit Michael Furt eingesperrt. Und die Situation ist spannend, weil sie eine Art Fenster zum Hof-Situation sind. Mhm. Sie sind immerhin so ein Berliner Hinterhof und sprechen mit den Nachbarn, die auch Überlebende sind, und bilden so Strategien, wie sie da aus dieser Misere kommen. Und da drin schlummert dann eine ganz tragische Liebesgeschichte, weil er natürlich über Unwege seine Ex-Freundin dort trifft und so weiter und so fort.
Wenn wir das jetzt auszielen würden, nach dem, was du uns gerade erklärt hast, Marvin, also ja. 16 Mal erschrecken in 90 Minuten, hast du das dann schon, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja nach den Filmen, warst du in den Vereinigten Staaten. Das heißt, hast du das schon beherzigt? Hast du das natürlicherweise beherzigt? Dass
bei oft mir gibt es 25 Scares und Jumps in 60 Minuten. Ganz im Gegenteil. Mhm. Nein. Ich habe es nicht beherzigt, weil ich es nicht beherzigen konnte, aber ich glaube, man kann sich ganz gut gruseln drinnen.
Mhm. Dann lass uns jetzt aber wirklich nochmal ganz kurz auf dieses Handwerk zu sprechen kommen. Ja, also es ist eine Gleichung in Teilen, einfach ein Rechenspiel. Was sind noch so die Dinge, die man da beachtet, gerade vielleicht so auf dem Weg zu einem, wie du es vorhin genannt hast, Scare?
Naja, sagen wir so, das ist so, wie es die Amerikaner machen. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich dann irgendwann einmal die Ehre haben würde und auch in Hollywood einen Horrorfilm machen dürfte, würde ich das natürlich hinterfragen, ob das dem Film gut tut. Ja? Weil jeder Film funktioniert anders, jeder hat seine eigene Organik. Mhm. Aber es gibt sozusagen was generell, was Genrefilme betrifft, ob das jetzt ein Thriller ist, ob das eine Komödie ist, ob das ein Actionfilm ist oder ein Horrorfilm ist. Es gibt eigentlich so für mich so eine Art Grundregel oder ein Grundherangehen, und das ist, dass man ein Setting baut, kreiert, eine Art oder eine Figurenkonstellation kreiert, eine Art Geschichte etabliert zu Beginn, die jeder Film sein könnte, also die, auf die man Lust hat, sich einzulassen, auf den Typen oder auf die Frau oder auf diese Clique, mit denen möchte ich mitgehen, mit denen möchte ich mit identifizieren. Eine Basis, eine Grundlage, ja, die kann auch originell sein, spannend sein, aber die muss man schaffen, das ist so wie das Brot, das man hat zum Frühstück, und dann kann alles darauf. Und wenn man das dann hat, wenn man einen coolen Helden hat, eine coole Heldin, mit dem man gern mitgehen möchte, deren Dilemmen man versteht, dann kann man sie sozusagen mit dem Horror konfrontieren. Mit, sei das denn die Vampire, sei es Werwölfe, sei es Geister, so. Also man muss sozusagen die Psychologie des Films verstehen, bevor man sich mit der Äußerlichkeit schmückt.
Aber jetzt ist es zum Beispiel so, bei einer Serie, wo du Regie geführt hast, die alles andere als eine Horrorserie ist, sondern die das Leben von Sigmund Freud aufgreift. Eine Staffel gibt es da seit dem vergangenen Jahr bei Netflix. Also da ist ja der Anfang mustergültig, nach dem, was du gerade erzählst. Der Arzt interessiert einen sofort, da wird rumgependelt, das interessiert einen, da tauchen Polizisten auf, die interessieren einen auch, weil man sich denkt, mein Gott, was sind denn das für merkwürdige, zerschlagene Typen, dann haben die doch diese Pickelhauben auf. Und dann, das dauert ja...
Das sind die Österreicher alle.
Und das dauert dann ja nicht lang, Marvin. Dann liegt da ja eine Frau stark blutend. Also man hat definitiv das Gefühl, sie ist tot im Bett. Und nach kurzer Zeit kommt dann aber ein wirklicher Schreckmoment, als die sich dann bewegt. Das heißt, das mit dem Erschrecken, das kannst du gar nicht lassen. Das kriegst du gar nicht mehr aus den Klamotten. Mal abgesehen davon, dass nichts in dieser Situation so... Es wirkt alles wie schwarze Romantik. Also es wirkt alles düster, melancholisch, umflort.
Das ist genau dein Ding, Jörg.
Ja, ich finde es super. Sigmund Freud, mich interessiert das total. Und ich war da sofort gefangen. Ich dachte mir, boah, ist das super. Und diese Typen. Aber hast du, würdest du sagen, das ist dann in einem drin, so wie der Komiker sofort guckt, so wie Hannes vorhin sagte, wo ist die nächste Pointe?
Ja, ich weiß auch nicht, was das zu tun hat, deswegen habe ich mich jetzt auch nach 10 Jahren düsteren Stoffen auch einer Komödie gewidmet. Aber ich bin gern in der Nacht. Also mich interessieren die Schatten und die Gespenster und die Kellergewölbe und die Schlösser und das Unheimliche von klein auf. Das mag vielleicht auch mit meiner Großmutter zu tun haben, die eine interessante Künstlerin war, eine unheimliche Frau. mit der ich viel im Wald war und sehr mystische Begegnungen hatte mit, ja, was heißt das? Also einfach eine tolle, unheimliche Kindheit. Vielleicht ist da so eine frühkindliche Prägung passiert, warum mich das Unheimliche so anzieht.
Oh, das klingt auf jeden Fall schon jetzt spannend und ich denke mir gerade, die Großmutter hätte ich aber auch gern
kennengelernt. Ja, vor allem, Moment, das ist, ich war ja auch mit meiner Oma im Wald, aber ich würde nicht von mystischen Begegnungen sprechen. Was ist denn da passiert? Denn,
ja, genau. Das war eine spannende Frau, die kam, das war eine Künstlerin, halt, die sehr viel, mit der ich immer beim Arbeiten zugeschaut hat, und dann hat sie mir so remote, also irgendwo abgelegen, so kleine, kaum Gas und Strom, so Waldhäuser gehabt, so im Sommer. Und dann mit so schrägen Künstlerfreunden, die mich nachts immer, mich und die Oma erschreckt haben. Dann gibt es einen berühmten Dichter, den H.C. Artmann, der mir nachts, das klingt alles sehr, sehr dubios.
Der mir
ganz großartige Schauergeschichten erzählt hat. H.C. Artmann war zum Beispiel der Übersetzer der gesamten Edgar Allan Poe-Werke bei uns und so Spukgeschichten erzählt haben. Man kennt das ja an Kindern, ich merke das jetzt auch an meiner Tochter, wie sehr das Gruseln einen Spaß erzeugt, das Gänsehautfieber und so. Das wurde anscheinend bei mir ordentlich ausgekitzelt. Und ich habe halt auch extrem viele Horrorfilme gesehen mit meiner Oma zusammen. Zum Beispiel mit 7 Jahren in Österreich lief auf ORF2 in der Nacht immer die Kunststücke, und die haben hat großartige, subversive Filme gezeigt, zum Beispiel auch Night of the Living Dead, den ersten Romero-Zombie-Film, also ein wirklich wegweisendes Genrestück in der Filmgeschichte. Und den habe ich halt mit 7 Jahren gesehen. Und
wie die sich halt
gegenseitig aufreißen. Das ist aber recht früh. Also man könnte deiner Oma auch, als besorgter Helikoptervater, könnte man deiner Oma noch nachträglich Vorwürfe machen und sagen, wie konntest du einem 7-Jährigen The Night of the Living Dead zumuten?
Du könntest ihr wahrscheinlich noch Vorwürfe machen jetzt.
Nee, die hat dann meinen Horizont erweitert, auf jeden Fall.
Aber jetzt, dann lass uns mal bitte ganz kurz nochmal zurück zu diesem Szenario gehen.
Sie hat mich ja mal beschützt dazu.
Ja, du bist 7 Jahre alt und guckst deine ersten Horrorfilme. Wie hat das auf dich gewirkt, so als 7-Jähriger? Und kannst du dich noch an den ersten Film erinnern, der dich so richtig das Fürchten gelehrt hat?
Ja, das war eigentlich jeden Night of the Living Dead und 100 Tage von Sodom und Gomorra von Pasolini mit 10. Das war nicht so gut. Und dann mit 13 Mann beißt Hund war auch nicht so gut. Das waren halt so richtig krasse grenzüberschreitende Filme. Mhm. Ja, ist so. Das sowas sieht man halt. Aber ich glaube, die Kids heutzutage sehen noch viel schlimmere Sachen.
Ja, ich muss das auch mal relativieren. Ich glaube, ich war 13, als ich das Schweigen der Lämmer gesehen habe. Das war auch nicht die allerbeste
Idee. Eben, ja, ich glaube, ich auch.
Das war nicht super. Die allerbeste Idee. Also,
warum?
Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Marvin, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mit 7 die ersten Horrorfilme gesehen habe. Mich hat das einfach eiskalt erwischt.
Ich war schon vorkonditioniert.
Ich war eben nicht vorkonditioniert. Ich war einfach als 13-Jährige völlig überfordert mit dem, was ich da gesehen habe. Und der Film verfolgt mich bis heute noch. Also so, das muss ich schon sagen. Aber ja, das heißt also, du hast das einfach schon sehr früh erlebt, sehr früh eine Faszination dafür entwickelt und daraus dann einfach einen wirklich echten, richtigen, sehr erfolgreichen Beruf gemacht. So.
Ja, das kommt nicht nur vom Horrorfilm, sondern dadurch, dass ich halt sehr viel dass die Liebe zum Film mich total angesteckt hat. Aber was ich definitiv an dem Genre des Horrorfilms einfach schätze oder liebe, ist das Grenzüberschreitende, die Energie, das Suchen im Nicht-Konkreten. Also weißt du, das ist ja nichts Handfestes. Also ein Horror oder was Unheimliches, das ist ja etwas, was man versucht mit Film festzuhalten, eine Angst festzuhalten. Das ist ein total spannender Vorgang. Und das ist ja fast was Magisches, wenn man so will.
Aber könnte man, wenn man jetzt diese Kritik nochmal sich zu Herzen nimmt, die es da gab, dass er also ein solider Creature-Splatter. Splatter bedeutet ja Spritzer, das heißt, es kleckert, da nimmt der Horror tatsächlich Gestalt an. Könnte man nicht so ein Dünkel entwickeln oder könnte ich Dünkel entwickeln, wenn ich jetzt ein Regisseur bin, der Psycho-Filme macht, der dann sagt, ja. Marvin, weißt du, ich überlasse das nicht den Maskenbildnern, sondern ich überlasse das meiner psychologischen Gabe, ich überlasse das meiner satanischen Verführungskraft, dass die Leute, wie ich denke immer an die Filme, das war jetzt auch nicht besonders subtil, diese Omen-Filme, wo der Antichrist wirklich auf die Welt kommt und es gibt einen Priester, der Gregory Peck, der damals noch eine wichtige Rolle spielt, auf so einer Bank sagt und lesen Sie die Offenbarung des Johannes und dann erkennen Sie in Ihrem Sohn, da ist er. Den haben Sie, den gucken Sie auf der Kopfhaut nach den drei Sechsen. Also ist nicht derjenige, ist es nicht noch raffinierter, wenn überhaupt nicht Splatter vorkommt, wenn überhaupt nicht massakriert wird, wenn nichts gegenständlich wird?
Natürlich, das ist die große Kunst. Also Hitchcock ist ja still und das auch allen jungen Zuhörern hier, bitte schaut euch einfach mal die guten alten Hitchcocks an. Die gehen sowas von ab und die machen so viel Spaß und Freude und sind einfach echt tolle Filme und der macht das natürlich. Also ich habe das Genre einfach ausgeschöpft. Also ich bin in meiner, so, wenn man so will, Stumm- und Drang-Phase des fertigen Filmstudenten, bin halt voll in diese energetischen, kraftvollen Horrorfilme gegangen, des Zombie-Films und mit Blutgletscher wollte ich einen klassischen Monsterfilm machen, wo ich halt sehr viel gearbeitet habe mit echten Creatures mit echten Effekten, also nicht mit Computereffekten. Das hat mir damals halt total Freude gemacht, sowas. Also damals war so, und dann entwickelt man sich dann weiter, macht man schön seine Tatorte und dann geht man so, und dann macht man halt Freude, macht man ein bisschen mehr Psychologisches. So, das entwickelt sich halt dann mit dem Alter auch. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal in meinem Leben einen Splatter Film, wobei.
Lass dir das Türchen ruhig noch offen.
Splatter ist, ja. Ja.
Du hast vorhin von der Grenzüberschreitung gesprochen, ne? Und du hast gesagt, du hast Freude sozusagen an genau dieser. Aber gibt es für dich denn auch irgendein Tabu noch, also irgendeine Grenze, die du nicht in einem Horrorfilm überschreiten würdest, auch ganz bewusst nicht?
Naja, da gibt es schon so eine ganze Tradition von Horrorfilmen, die ich mir nie angeschaut habe und die waren so ganz stark im Jahrtausendwechsel. Das waren diese Filme von Eli Roth, Hostel und wo es so geht um Body Torture, also wo es wirklich geht um, dass da Menschen gequält werden und dass man so, das wie ein Torture Porn, glaube ich, ist so der Begriff dafür. Und lehne ich total ab. Also da sehe ich keinen. Ich verstehe sozusagen, was das Faszinosum daran ist, aber das ist unsympathisch. Sowas brauche ich nicht. Ich mag ja sowas wie Get Out ist sozusagen ein brillanter Film. Oder auch It Follows oder diese eleganten, tollen, oder auch Ich sehe, wo eigentlich großartige dramatische Stoffe verhandelt werden, die einfach auch wirklich erzählenswert sind und das zu verpacken in einen Horrorfilm. Und dadurch kommt man psychologisch noch viel weiter in der Seele und in der Psychologie eines Betrachters, wenn man damit arbeitet. Das finde ich total spannend. Das ist uns vielleicht mit Dramburger so ein bisschen gelungen. Das wollten wir sehr stark versuchen mit Blutgletscher. Blutgletscher ist ja sozusagen ein Film, der kritisiert unser Verhalten mit der Welt, wie wir mit unserer Welt umgehen. Da geht es um blutende Gletscher, also ein sehr sprechendes Bild. Und dass die Gletscher sozusagen schmilzen und dass dadurch die Natur gegenschlägt. Das war unsere Moral in der Geschichte.
Ich muss auch mal ganz kurz erklären, warum ich so einen großen Bogen um Get Out gemacht habe, weil da ein sehr reales Szenario beschrieben wird, dass ich eben aus meinem Alltag, zwar nicht in dem Ausmaß, aber durchaus in der Theorie kenne. In Get Out geht es um einen jungen Fotografen, der einen jungen schwarzen Fotografen, der in den USA lebt mit seiner Freundin in New York. Die Freundin ist weiß und sie entscheiden sich an einem Wochenende nach 3 Monaten Beziehung mal die Familie, ihre Familie, irgendwo außerhalb von New York zu besuchen. So, sie fahren dann da aufs Land und er fragt sie schon so, hast du deinen Eltern gesagt, dass ich schwarz bin? Und sie sagt dann natürlich nicht, das spielt doch gar keine Rolle und so weiter und so fort. Sie fahren da raus und er merkt relativ schnell, sehr schnell, dass er in diesem Szenario der einzige schwarze Mensch ist, die einzige schwarze Person. außer zwei Hausangestellten, die da noch arbeiten und dann eben noch einer weiteren Person, die dort auch auftaucht, die ihm auch einigermaßen irgendwie bekannt vorkommt, die er aber nicht so zuordnen kann, die sich aber plötzlich ganz anders verhält. Und dieses Szenario, als schwarze Person in eine Umgebung zu kommen, die dir erstmal nicht nur völlig unbekannt ist, sondern auch latent feindselig irgendwie gegenübersteht oder zumindest angsteinflößend auf dich wirkt, das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dieser Hauptfigur, gespielt übrigens von dem absolut großartigen Daniel Kaluuya, der auch gerade einen Oscar bekommen hat, dem ist schon unwohl in dieser Situation und er merkt dann aber irgendwann, warum ihm so unwohl ist. Und da geht es schon im Vorfeld los. Und du hast gerade schon, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie gut dieser Film ist, wie lustig dieser Film aber auch in Teilen ist. Kann denn Horrorfilm auch lustig sein? Also darf der und muss der das sogar zum Teil sein, weil es sonst irgendwie unerträglich wird?
Meiner Meinung nach unbedingt. Definitiv. Eben, es gibt ja so viele verschiedene Facetten des Horrorfilms. Es gibt die Horrorkomödie und so weiter und so fort. Aber ich glaube gerade, dass ein guter Horrorfilm diese Momente der Erlösung des Lachens auch braucht. Das, wie sagt man, dass man sich kurz ausruht im Geiste, um dann wieder, ja, und damit der Rollercoaster der Angst und des Fürchtens wieder weitergeht. Also das versuche ich eigentlich in all meinen Filmen immer zu machen, diese Entspanner reinzubringen.
Jetzt hast du auch gerade von Horrorfilmen oder überhaupt von Filmen gesprochen, aber es gibt ja auch so die Horrorserie. Wo liegt der Vorteil in der Horrorserie gegenüber dem Horrorfilm?
Schwierig eigentlich. Ich selber glaube gar nicht. Es gibt für mich persönlich zwei, drei Ausnahmen. Dead Set, das war auch eine Zombie-Serie, wo in England die Zombie-Apokalypse ausbricht und die einzigen Überlebenden sind die Insassen von Big Brother. Das ist wirklich eine super Show. Damals gab es noch kein Netflix und nix und so weiter. Das ist total untergegangen. Das war eine Legendenshow, die habe ich total geliebt. Irrsinnig kompakt, dicht aufeinander. Eigentlich wie ein großer, langer Film. Ja, das Problem meiner Meinung nach für, dass ich nicht glaube, es gibt natürlich, hallo, was sage ich, American Horror Story oder Walking Dead sind unfassbar erfolgreiche, unter Anführungszeichen, Horrorserien, aber für mich sind das eher große Familiendramen, ja, oder Soap, im besten Sinne sehr gute Soap Operas, also Walking Dead ist eine Soap Opera, ist eine Geschichte von Familien, von Zerwürfnissen, von verschiedenen Gangs, die miteinander kooperieren oder nicht kooperieren. Das Wesen eines guten Horrorfilms ist, dass man, so wie Halloween zum Beispiel, man geht auf eine kathartische Reise, oder? Man geht los, man identifiziert sich mit Jamie Lee Curtis, man lernt sie kennen, sie wird verfolgt von Mike Myers, man hofft um sie, dass sie überlebt und ja, sie schafft, sie bringt Mike Myers um. Uff, der Film ist zu Ende, sie schaut vom Balkon runter, Mike Myers ist weg, die Leiche ist weg, es geht weiter. Also das ist schon dieses Wesen dieser 90 Minuten, ich halte es durch, ich gehe mit meinen Helden durch und ich werde belohnt dafür. Mhm. Das Ding ist bei Serien halt, deswegen ist es halt so, man muss immer wieder die Lust haben darauf, da reinzugehen und sich halt zu foltern und da wieder rauszugehen. Und deswegen sind bei Horrorserien, muss man dann halt auf andere Aspekte total schauen, dass man sich halt, dass da eine tolle Erzählung der Personen abgehandelt wird oder dass man da eine tolle Geschichte kennenlernt und nicht sozusagen so eine, ja, wilde Horrorreise halt. Wisst ihr, versteht ihr ungefähr den Unterschied, den ich meine?
Ja, sicher. Ja. Marvin, jetzt gibt es ein Zitat von dir, was mich hat nachdenken lassen, nämlich, deshalb sind viele meiner Filme Opern kein Minimalismus, all in. Das finde ich ein fantastisches Vorgehen. Und ich wollte da jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, im Zusammenhang mit Freud. Da denke ich mir, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich denkt, da hat man diesen Mann, über den ist so viel nachgedacht worden, wird nach wie vor nachgedacht, seine psychoanalytische Angelegenheiten werden teilweise noch angewendet, werden zumindest in Veränderungen auch tatsächlich immer noch für richtig gehalten. Also ein so reiches, umfassendes Geistesleben vor allen Dingen, ist das nicht dann beängstigend, wenn man sich denkt, oh, da kann ich mich eigentlich nur verheben, wenn ich daraus versuche, einen unterhaltsamen Film zu machen?
Ja, habe ich auch.
Du hast dich verhoben. Es ist nicht gut geworden gewesen. Wir sollten abraten
davon. Nein, ich bin stolz auf die Serie, aber die ist glorreich gescheitert im besten Sinne. Also das heißt nicht, dass es nicht gut ist. All In ist halt so, dass deswegen mache ich auch gern Serien und ich beneide oder bewundere Filmemacher, die so minimalistisch sind, sich so zwei Striche nehmen oder drei Zutaten und einen glorreichen Film daraus machen. Ich fange an zu denken und mir fällt halt ein ganzer Blumengarten ein und den möchte ich halt zeigen. Mhm. Und das überfordert manche Leute und manche Zuseher. Und bei Freud wollte ich halt alles drin haben. Ich wollte die Psychologie, ich wollte die Entstehungsgeschichte von Freud erzählen. Ich wollte Wien in dieser Zeit erzählen. Ich wollte das Okkulte erzählen, etc. So. Und daraus ist diese Mischkulanz Freud die Show passiert. Auf die ich sehr stolz bin, ja.
Wir wollen übrigens noch mal, ich will an der Stelle da mal sagen, wenn du jetzt sagst, das Ergebnis sei gescheitert, das finde ich als Zuschauer halt nicht, dass Freud gescheitert ist, sondern Danke. Ich finde, dass man da total sich reinhängt und speziell dann, wenn man sich interessiert für diesen Mann, wenn man sich interessiert für diese Zeit, wie sind die Polizisten zum Tatort gekommen, wie sahen die damals aus, wie haben die geredet, war dieses Wien dieser Zeit wirklich so kuschelig, wie es uns dann ja oft auch suggeriert wird in merkwürdigen anderen Filmen, sondern, oder war das nicht tatsächlich eine dunkle Angelegenheit, eine düstere Sache, Hinterzimmer, Ecken und so? Ich finde es auch atmosphärisch unglaublich dicht, also nur allen Leuten das ans Herz zu legen, das zumindest mal zu probieren, und vor allen Dingen, man kann natürlich auch hingehen und kann sagen, ja wow, dann nehme ich mir entweder Sigmund Freuds Originalwerke oder die ganzen schwergeistigen Interpretationen zur Hand. Oder ich gucke das, weil ich habe dann einen Eindruck. Hat eine Tour, ja. Gerade mit dem Finger gezeigt.
Ja, und zwar wollte ich jetzt mit dir nochmal darüber sprechen, inwiefern du dich von diesem, ich will jetzt nicht sagen Genre verabschiedest, aber inwiefern du jetzt durchaus einfach andere Thematiken auch bedienst. Ich meine, wir haben jetzt gerade über Freud gesprochen, vier Blocks haben wir schon erwähnt, aber dein aktuelles Projekt, das ist eine Komödie. Inwiefern wird der weiße Kobold, vielleicht magst du uns auch nochmal sagen, worum es darin gehen wird, inwiefern wird denn der weiße Kobold auch streckenweise gruselig oder wirklich gar nicht mehr?
Das hat schon seine abgründigen Seiten, aber ich habe den tatsächlich den Grusel hier versucht zu vermeiden, so gut es geht. Ja, das war auch eine knallharte Ansage von meiner Frau, die hat gesagt, jetzt machst du mal was Lustiges.
Hat die dich nicht mehr ertragen, so gruselig, oder warum?
Ja, natürlich nimmt man dann alles mit nach Hause. Und nee. Aber ich wollte unbedingt, in vielen meiner Arbeiten blitzte immer wieder der Humor vor und ich wollte mich da einfach mal vor allem in diesen seltsamen Covid-Zeiten jetzt nicht mehr unbedingt den anstrengenden Seiten widmen, sondern ein bisschen den Eskapismus abfeiern und fröhlich sein. So, das war mein ganz persönlicher Beweggrund, jetzt eine Komödie zu machen. Und zum anderen bin ich ja nach vier Blocks wieder nach Wien zurückgezogen und Wien ist einfach halt wirklich die beste Stadt der Welt und vor allem hat das lustigste Nachtleben, das ich als Jungvater nicht mehr zelebrieren kann, aber habe ich bis dato halt ausgekostet. Und das geht um einen jungen Typen, der in einem Büro arbeitet, ein Durchschnittskerl, gespielt von Frederik Lau, meinem alten Kumpanen und Freund. Und eine ganz andere Rolle, also kein sozusagen Katertyp von der Straße, sondern eher so ein Typ, der sich verloren hat, irgendwie aus Deutschland im Büro in Wien zu arbeiten. Und der trifft dann auf seltsame Vögel aus dem Wiener Künstlermilieu und erlebt mit denen eine sehr, sehr, sehr skurrile, abenteuerliche Nacht mit vielen verbotenen Substanzen und teuren Kunstwerken. Und ja, das habe ich jetzt abgedreht.
Schön. Das klingt gut und es klingt vor allen Dingen sehr unterhaltsam und gar nicht nach postapokalyptischen Szenarien, um die es hier in diesem Podcast in den letzten Tagen, Wochen und Monaten doch auch öfter gegangen ist. Vielen Dank, Marvin, für deine Zeit. Bevor ich dich gehen lasse, jetzt nochmal ganz kurz für all diejenigen, die sich jetzt so mit dem Horrorgenre anfreunden und einsteigen wollen. Was würdest du Horror-Newbies empfehlen? Womit soll man anfangen? Ich meine, du hast vorhin schon mal was von Hitchcock gesagt, dass man sich den unbedingt nochmal anschauen soll. Wo kann man dann noch gut reinfinden in dieses Genre?
Also, Halloween auf jeden Fall, John Carpenter, alles von John Carpenter, Die Vögel von Alfred Hitchcock, Ich sehe von Veronika Franzen-Severin Fiala, ein super österreichischer Film, It Follows, Get Out, und The Host ist auch ganz großartiger Horrorfilm, Train to Busan, unbedingt schauen, also man sieht, ich mag gerne die postapokalyptischen Zombie-Filme, ich liebe auch Dawn of the Dead von Snyder, mag ich. Und einen haue ich noch raus. Ja, und Netflix soll mal Rambock kaufen, dann können das mehr Leute sehen.
Jawohl, damit können wir arbeiten. Marvin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Super.
Ich werde mal gucken, inwiefern ich mich da jetzt reinfinde. Vielleicht ja auch mit Rambock. Mal gucken.
Total.
Danke cool. dir.
Ich danke euch beiden. Vielen Dank.
Dankeschön, Marvin. Ich muss dir das nochmal sagen, Annette. Also du musst Freud gucken. Es lohnt sich total. Das ist wirklich super. Ich finde, er hat das super gemacht. Wie schade, wenn man als Regisseur dann denken muss, das sei kein Riesenerfolg. Also weil ich meine, es ist auf Netflix, das würde ich jetzt als Regisseur schon durchaus
als Erfolg verstehen,
ja. Aber mein Gott, man kann es angucken, oder? Also,
fertig. Ja. Aber ich finde beruhigend, dass Marvin Krenn als jemand, der Horrorfilme mag und macht, selber gar nicht mehr so gerne Horrorfilme guckt. Das hat mich durchaus beruhigt. Also auch anzunehmen, dass ich vielleicht einfach in dem Alter sein sollte, in dem mich das zu sehr beunruhigt. Und es deshalb, weißt du, einfach so annehmen kann.
Das ist auch immer das Feld, wo du bist. Ich erinnere mich, dass ich mehrere Jahre in einer Satire-Sendung gearbeitet habe, nur unter Leuten, die sich die ganze Zeit lustige Filme ausdenken mussten, und die haben alle in ihrer Freizeit überhaupt nichts Lustiges mehr ertragen. Die haben sich die schlimmsten Dokus angeguckt und haben dabei geweint, waren traurig, waren an dem Premiere. Und das war ihr Feuer. Wir haben heute einen Tipp, Hartnett, natürlich wieder, wie sich das gehört, von einem anderen prominenten Menschen.
Genau, nämlich von Sängerin Lea, und die wird euch jetzt einfach sagen, was sie aktuell auf Netflix guckt, und ich bin sehr gespannt, ob es in irgendeiner Art und Weise gruselig ist.
Mein Name ist Lea und ich habe vor kurzem den unglaublich beeindruckenden Dokumentarfilm über den 94 Jahre alten Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough gesehen. Die Doku heißt auf Netflix Mein Leben auf unserem Planeten, und sie erzählt von seinen zahlreichen Reisen in die Tierwelt, von prägenden Momenten aus seinem Leben und von den absolut verheerenden, katastrophalen Veränderungen, die die Menschheit dem Planeten bisher zugefügt hat. Und gleichzeitig stellt er Lösungsvorschläge vor und ermutigt die Menschen, unsere Welt vor der endgültigen Katastrophe zu retten. Und für mich ist diese Doku ein absolut beeindruckendes Werk, und ich hoffe, dass sie ganz oft geschaut wird und dadurch möglichst viele Menschen wachgerüttelt werden. Mein Leben auf unserem Planeten, schaut euch unbedingt diese Doku an.
Sängerin Lea mit ihrem Tipp. Ein bisschen Grusel ist doch dabei, wenn man so über die Zukunftsszenarien nachdenkt, die wahrscheinlich David Attenborough in diesem Film auch aufzeigt. Wenn ihr so weitermacht, Leute, dann wird das nichts mehr mit der Menschheit auf der Erde. Aber ich glaube, dass es trotzdem sehr, sehr schön ist.
Alles, was man sich von David Attenborough angucken kann, auch die Sachen, die jetzt nicht diese Schicksalswucht haben, sind toll. Ich weiß, dass er zum Beispiel ganz tolle Filme auch über Tiger gemacht hat. Hier sowieso jede Art. Und ich weiß, da kommt auch so eine kleine Nonchalance rein, weil so ein etwas vorwitziger Affe setzt sich da irgendwo auf den Fußboden, und dann kommt von David Attenborough so der Kommentar: keine gute Idee, dieser Lunch hier mitten in diesem Gras, wo der Tiger in der Nähe ist, und dann sieht man anschließend, warum das wirklich keine gute Idee von diesem Affen war. Und das ist dieser Ton, der hat halt diesen fantastischen Ton, das ist sowieso ein großartiger Mann.
Erzähler, und einfach auch, ist ein guter Erzähler mit einer ganz, ganz prägnanten Stimme, die man sich auf jeden Fall anhören sollte, und deshalb an dieser Stelle der Vorschlag und die Bitte und der Hinweis, sich das doch dringend auf Englisch anzugucken, vielleicht mit Untertiteln, einfach nur, um in den Genuss dieser Stimme zu kommen.
Vor allem David Attenborough spricht das Englisch, was wir in der Schule lernen sollten. Ja. Also wenn die da die Ambition hatten, Kinder lernt Englisch, so sollte es klingen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Auf Deutsch?
Ja, hauptsächlich auf Deutsch. Allerdings erst nach unserer Pause. Und zwar hören wir uns im Juli wieder. Dann gibt es eine neue Ausgabe der Netflix-Woche. Und ganz kurz, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns aber natürlich trotzdem bis dahin abonnieren, um die Folge, die dann kommt, also den Auftakt, nicht zu verpassen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Jörg Thaddeus und
Hartnett Hesswey
haben das Ganze moderiert. Die Redaktion hat Julius Wussmann. Die Produktion hat Isabel Wob übernommen. Und die Titelmusik ist von Assad John.